In der Schweiz geraten die tiefgelegenen Skigebiete immer mehr in die Krise. An anderen Orten hingegen, da rüsten viele Gebiete kräftig auf. Die Investoren werfen mit Millionensummen zum Teil um sich und bauen neue Bergbahnen und neue Hotels. Nicht nur für den Winter, sondern auch für den Sommer, wenn immer mehr Touristen angelockt werden sollen. Aber wohin fließt genau das Geld in der Schweiz und wer sind die Investoren und was heißt das für uns Reisende, die gerne in die Berge fahren? Darüber spreche ich mit dem Wirtschaftsjournalisten Jean-Claude Rémy. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Jean-Claude.
Hallo Tim.
Manche Skigebiete in der Schweiz, die müssen leider aufgeben. Nun berichtest du, dass viele Wohlhabende und Investoren enorm große Summen in Schweizer Skigebiete stecken. Was steckt eigentlich dahinter?
Ich denke, man sollte vorausschicken, dass Wintersport in der Schweiz immer noch ein Riesengeschäft ist mit einer sehr, sehr großen Wertschöpfung. Die von dir angesprochenen Skigebiete, die Probleme haben, das sind hauptsächlich die tiefer gelegenen Skigebiete, die aufgrund des Klimawandels kaum noch über Naturschnee verfügen und sich dann Beschneiung oder Modernisierung ihrer Anlagen nicht mehr leisten können. Wer investieren kann und dies auch gut tut, der kann mit dem Wintersportgeschäft im weitesten Sinne in der Schweiz immer noch sehr gut verdienen.
Und das heißt, wir sprechen hier über Orte, die hoch liegen und die werden jetzt mit Geld zugeworfen, während man unten die Bergbahn langsam abbaut? Oder wie sieht das aus?
Ja, die Höhe ist an sich nicht das Kriterium. Die meisten interessanten Schweizer Skigebiete, die sind ohnehin recht hoch gelegen, auch so im internationalen Vergleich und ziemlich schneesicher. Und trotzdem kommen auch diese ohne die technische Beschneiung nicht aus und die kostet halt. Und tiefer gelegene Skigebiete haben halt den finanziellen Schnauf meist nicht.
Ja, aber erzähl mal ganz konkret, an welchen Orten und wohin fließt denn jetzt so richtig viel Geld?
Also eben, wir haben so ein paar Gebiete, wo vermögende Investoren oder auch vermögende Firmen, wenn du so willst, seit einigen Jahren schon beträchtliche Summen investieren. Am bekanntesten ist sicher das Beispiel Andermatt Sedrun Disentis, wo Sami Serviris und seine dortige Gesellschaft massiv investieren. Oder halt auch der US-Anbieter Vail Resorts, der in diesem Jahr, also der Andermatt Sedrun Disentis sich dort auch schon beteiligt hat und in diesem Jahr mit Grand Montana nachgelegt hat und anscheinend die Fühler nach weiteren Resorts ausfährt.
Bevor wir über die Fühler sprechen, die Amerikaner da ausstrecken in die Schweizer Berge, reden wir noch kurz über Herrn Serviris. Was macht er jetzt genau?
Also der klotzt vor allem im Immobiliensektor, baut Hotels, Wohnungen, währenddessen Vail ja Geld als Betreiber von Skiliften, Skischulen oder Restaurants da in Andermatt investiert. Zusammen quasi. Das war ursprünglich vermutlich nicht so geplant, aber zusammen bilden sie jetzt so ein Gespann, das aus dem verschlafenen Andermatt, wo seit dem Abzug des Militärs nichts mehr los war, auf Vordermann gebracht hat.
Die wecken Andermatt auf jetzt.
Genau.
Und wo gibt es denn sonst noch Projekte, über die es sich lohnt zu reden?
Ja, ein weiteres Beispiel, von dem man jetzt viel hört, ist San Bernardino im Misox. Man kennt dort die Passstraße, das ist das Dorf oben auf der Passstraße und da hat der Tessiner Investor Stefano Artioli für 300 Millionen Franken aus dem verschlafenen Nest versucht, ein modernes Resort aufzubauen. Das läuft jetzt, das ist ein langfristiges Projekt. Und es gibt noch weitere Beispiele im Wallis. Und ich denke, das wird in den genannten Fällen auch funktionieren, weil da wirklich eben recht viel Geld investiert wird. Da entsteht ein richtiger Vibe, wo auch wir Medien natürlich unseren Teil dazu beitragen.
Lass uns doch mal über Vail Resorts sprechen. Das ist ein Anbieter aus den USA. Wer steckt da genau hinter? Was haben die sonst im Portfolio? Und warum wollen die jetzt in der Schweiz schon seit einiger Zeit mächtig einsteigen?
Ja, das ist ein Unternehmen, das sich auf den Betrieb von Wintersportorten spezialisiert hat. Schon seit Jahren oder Jahrzehnten, kann man sagen. Mit dem Hauptsitz in Colorado, also im Ski-Epizentrum der USA. Die betreiben sehr bekannte Resorts wie eben Vail selber oder Beaver Creek oder Park City in Utah oder auch in Kanada, in Whistler, auch sehr bekannt. In Australien sind sie auch aktiv und eben seit kurzem auch in Europa. Hier bislang nur in der Schweiz. Also das war eine strategische Portfolio-Expansion. Und da hat Vail Resorts nicht zufällig in der doch recht wohlhabenden Schweiz losgelegt. Aber das Ziel ist natürlich, im ganzen Alpenraum zu expandieren.
Was haben Sie jetzt hierzulande genau vor?
Eben, die haben sich jetzt mal da in Andermatt schon ein bisschen breit gemacht und jetzt haben sie auch Grand Montana dieses Jahr übernommen. Also genau gesagt eben die Bergbahn, Restaurants, Skischulen, keine Hotels. Da stecken sie 30 Millionen über die nächsten 5 Jahre rein, hauptsächlich in technische Beschneiung, um Schneesicherheit zu schaffen, aber auch in Renovation der Bergbahnen, Ausbau des Gastronomieangebots, Glasfasertechnik. Eine Aufwertung des Resorts findet statt.
Jetzt sind Sie ja schon seit einiger Zeit hierzulande aktiv. Wie ist denn so dein Fazit? Was machen die anders und was machen die besser oder weniger gut als heimische Anbieter?
Also ihr Fokus ist ja ein bisschen anders. Der liegt primär auf ihrer enorm großen Kundschaft in Nordamerika. Sie sind Betreiber des Epic Pass. Das ist so ein global gültiges Ski-Abo. Den gibt es auch in zahlreichen Varianten. Soll es übrigens dann auch in lokalen Versionen für Schweizer geben. Aber primär eben holen sie die nordamerikanische Kundschaft nach Europa. Das ist so ein bisschen ihr Modell, das also weniger auf den Schweizer Kernmarkt fokussiert ist. Eben, und sie identifizieren da Skigebiete mit hohem Potenzial und übernehmen dann die wesentlichen Infrastrukturen. Schweizer Betreiber, die haben meist nicht diesen ganzheitlichen Ansatz, sondern sind nur in Teilbereichen aktiv.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über Andermatt gesprochen, was mich noch ein bisschen interessiert. Wie viele oder welche Summen geht es denn da? Du hast da schon einige Zahlen auch genannt. Wie geht es jetzt dort weiter? Da werden wahrscheinlich auch Millionensummen jetzt noch mehr investiert, oder?
Ja, wir sprechen da sogar schon von Milliarden Franken, die da in die Entwicklung von Andermatt investiert wurden. Also Infrastrukturprojekte und Immobilienentwicklungen. Wo jetzt, also 1,4 Milliarden allein hat ja die Andermatt Swiss Alps von Sami Saviris da in dieses Dorf im unteren Tal gesteckt. Und es sind noch weitere Investitionen in Höhe von 500 Millionen geplant für den Bau neuer Hotels, Gastronomiebetriebe, Infrastrukturen. Vail Resorts macht den kleineren Teil aus mit rund 150 Millionen Franken. Hauptsächlich eben dafür Lifte, Beschneiungsanlagen und so.
Ist schon verrückt, wie viel Geld da jetzt in solche kleinen ehemals verschlafenen Orte fließt, oder?
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass ja die Investoren, die wissen schon, was die da tun. Ja? Also der Sami Saviris, der hat jetzt da wirklich richtig hingeklotzt. Aber wie gesagt, Andermatt ist plötzlich auf der Karte erschienen, nachdem es ja völlig verschlafen war die letzten Jahre. Ob er jetzt bereits einen großen Return on Investment hat, das weiß ich jetzt nicht, aber er investiert auf jeden Fall weiter. Also aktuell in Disentis, das ja ebenfalls zu diesem Großraum Andermatt, wenn man das so sagen darf, gehört. Also dort entsteht jetzt ein neuer Hotel- und Wohnungskomplex. Also dasselbe Projekt, wenn du willst, wie in Andermatt. Und auch die Bergbahnen in der Region haben viel investiert. Das modernisiert sich da graduell. Und läuft halt auch, im Saviris geht es ja eben um Investitionen in Immobilienbereichen. Und für mich auffallend war, dass sich ja mehrere der norwegischen Millionäre, die da in die Schweiz gezogen sind in den letzten Jahren, nicht in Zürich, nicht in Luzern, sondern eben in Andermatt niedergelassen haben.
Ist alles neu? Kann man direkt Skifahren?
Ja, genau.
Warum soll man im Nebel oder in der Stadt sein, wo man das eben nicht machen
genau,
kann?
Genau, die haben mir das auch so gesagt. Das ist auch geografisch recht zentral. Die kommen da schnell nach Italien, schnell nach Zürich. Die Norweger, für die sind Distanzen anders bemessen als wir für uns Schweizer. Für die ist Andermatt super gelegen.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Jetzt könnte man ja sagen, ja, die machen da ganz viele neue Sachen, aber dass ein Investor, ich sage jetzt mal, einen Berg salopp umkrempelt und alles aus einer Hand anbieten will, das kennen wir natürlich auch aus anderen Regionen. Also Laax beispielsweise, die Weiße Arena hat das ja auch schon vorgemacht, schon seit Jahren. Die vermarkten das ebenso aus einer Hand. Also das ist ja nicht neu, das Konzept.
Nein, das ist es nicht. Wobei lustigerweise der Reto Gurtner, der Big Boss von der Weißen Arena, der hat ja mal auch schon zugegeben, dass sein Modell eigentlich auf jedem von Vail Resorts fußt. Also er hat eigentlich für sich da.
Die Amerikaner kopiert und jetzt kommen sie in die Schweiz.
Ja, genau. Er hat es auch gut gemacht und wir haben ja dann auch festgehalten, dass es da Kontakte gibt zwischen Laax und Vail Resorts. Also es gibt noch keinen Kaufvertrag, es gibt keinen konkreten Anhaltspunkt, aber Vail Resorts schaut sich das natürlich genauer an.
Du meinst, dass die Weiße Arena dann irgendwie, das sind so die Gerüchte, die im Markt sind, dass die vielleicht ganz zu Vail Resorts gehen oder was?
Also Vail Resorts würde sie bestimmt gerne übernehmen. Die Frage ist, ob Laax das auch will. Da müssen wir dann halt mit dem Herrn Gurtner sprechen, wenn es dann soweit ist. Der scheut sich vielleicht auch Ausverkauf der Heimat, solche
Ausverkauf Themen. Der Heimat, das ist natürlich ein Riesenpunkt.
Genau. Und er verdient ja momentan auch selber sehr gut Geld dran. Ja. Vielleicht braucht er so einen externen Investor einfach nicht. Das war ja in Andermatt ganz anders.
Die Vor- und Nachteile, über die Nachteile reden wir gleich noch ein bisschen, auch was ausverkaufte Heimat eventuell angeht und welche negativen Aspekte mit diesem Investitionsboom zusammenhängen. Aber ich wollte dich fragen, gibt es noch andere Regionen, also Zermatt beispielsweise, die investieren auch sehr stark. Sind die jetzt auch davon betroffen, dass da vielleicht ausländische Investoren angehen oder was läuft dort?
Also Zermatt verfügt schon über sehr viele Top-Hotels, Top-Gastronomie. Die haben über die letzten Jahre massiv investiert. Also die waren auch nicht angewiesen, wenn du so willst, auf einen externen Investoren. Ne, der Erfolg ist ja da so groß, dass man da schon über Gebühren für Tagestouristen diskutiert. Overtourism ist ein anderes Thema. Aber sei hier noch erwähnt, auch in Zermatt schielen die nach US-Touristen. Dort machen sie es einfach anders. Die kooperieren seit ein paar Jahren schon mit Alterra. Das ist der große Mitbewerber von Vail Resorts. Alterra hat einfach im Gegensatz zu jetzt Vail Resorts keine Infrastruktur in Zermatt gekauft. Aber Zermatt in seinen Icon Pass, das ist das Pendant zum Epic Pass von Vail Resorts, integriert. Und das spült natürlich US-Touristen in den Ort. Und eben diesen Fokus auf US-Touristen, den sieht man halt in diversen Orten. Das hat auch damit zu tun, dass es halt ein bisschen Nachfrageschwäche aus den Nachbarländern gibt, weil halt der Franken jetzt gegenüber dem Euro sehr stark ist.
Und die Schweizer Berge so viel schöner sind als die Berge in Colorado.
Zumindest steiler sind sie, ja.
Genau. Du, kürzlich hatten wir im Blick ein Interview, die Kollegen haben Franz Juhl interviewt, den VR-Chef der Zermatt Bergbahnen. Und er hat gesagt, er habe gar kein Interesse, so wie Vail Resorts es zu machen. In Zermatt, da gehörten, so sagte Herr Juhlen da im Interview, größtenteils immer noch die Bergbahn, die Hotels und die Restaurants den Einheimischen. Außerdem sagte er im Gespräch, dass das Modell in Zermatt nachhaltiger sei und erfolgreicher und hat so ein bisschen gegen Vail und deren Konzept geschossen. Das würde in Zermatt überhaupt nicht funktionieren. Stimmt das?
Ja, ich denke, da hat er nicht Unrecht, weil Zermatt, wie gesagt, nicht angewiesen ist. Die sind erfolgreich genug, die haben genügend Nachfrage, das funktioniert da. Die haben auch aus eigenen Stücken es geschafft, eben zu investieren, sehr, sehr viel Geld da rein zu buttern. Das heißt, die brauchen ein Format wie oder einen Investoren wie Vail Resorts an sich nicht. Vail Resorts wird vermutlich eher da willkommen sein, wo es eben einen finanziellen Zustupf braucht, wo die öffentliche Hand oder einheimische Unternehmer, einfach nicht vorhanden sind. Mhm. Aber ich denke, es gibt beide Modelle und beide können lukrativ sein.
Mhm. Kann man das denn sagen, ganz allgemein, dass überall in der Schweiz, in den höher gelegenen Orten jedenfalls, Geld hinfließt? Oder sind das so die wichtigsten und die anderen müssen sich begnügen mit der alten Infrastruktur und hoffen, dass noch Leute kommen?
Nein. Also eben Andermatt und San Bernardino, die wir erwähnt haben, das sind jetzt halt einfach die Gebiete, wo mit sehr, sehr viel Geld so richtige neue Trenddestinationen geschaffen werden. Die Etablierten, die gucken da natürlich nicht einfach zu. Also die Jungfraubahnen haben soeben angekündigt, 70 Millionen Franken in neue Seilbahnanlagen zu investieren. Im Wallis gibt es mehrere Projekte, eins davon für 100 Millionen Franken für ein neues Resort in so einem kleinen Dorf namens Obergesteln. Oder das Dixons Resort im Dorf Eremons, das wird auch massiv Logiernächte generieren. Also es gibt genügend Beispiele, wo man auch aus eigener Kraft investiert. Und dann gibt es auch den Aspekt, dass man auch innovativ sein will. Und da ist die Schweiz immer noch an vorderster Front dabei. Ne, also in wenigen Tagen wird in Mürren-Schilthorn, das ist auch in der Jungfrau-Region, die steilste Seilbahn der Welt eröffnen. Laax, Flims, Valera hatten wir vorhin schon erwähnt. Die haben vollautomatische Gondeltaxis lanciert. Da gibt es also ganz spannende Projekte, die da in der Schweiz dafür sorgen, dass unsere Wintersportorte halt immer noch top sind.
Ich frage mich, woher kommt denn jetzt plötzlich dieser Geldsegen? Brauchen die Schweizer Berge jetzt einen dringenden Investitionsschub? Oder haben die Investoren jetzt plötzlich mehr denn je die Schweiz im Blick? Was ist der Hintergrund?
Ich denke, es ist beides. Also grundsätzlich muss man ja immer modernisieren. Und für die einen geht es halt einfacher als für die anderen. Da sind wir wieder bei der Problematik vom Klimawandel für diejenigen, die halt wenig Schnee haben und wenig Mittel, um da was zu unternehmen. Für die wird es natürlich eng, für die ganz großen Wintersportorte, für die ein bisschen weniger. Bergbahnen, wenn man die neu anschafft oder modernisiert, dann ist das halt super kapitalintensiv. Der Wettbewerb ist auch ziemlich hart. Da werden vermutlich schon noch ein paar Skigebiete schließen müssen. Umgekehrt sehen halt Vermögende auch ein lukratives Investmentpotenzial, gerade bei Immobilien. Für die kriegst du in Berggegenden immer noch Toppreise.
Allerdings habe ich auch gelesen, im Wallis hat man auch versucht, dass Investoren ihre Ideen umsetzen wollten und dann hat das nicht geklappt. Also es ist noch nicht so, dass man überall zum Erfolg jetzt kommt.
Nee, wir hatten es ja vorhin angesprochen. Da gibt es auch zum Teil so die Haltung, dass man keine ausländischen Investoren haben will. Ich denke, das ist jetzt in Wallis da passiert. Da geht es ja drum. Am letzten Wochenende hat sich die Stimmbevölkerung in Saas-Grund gegen einen Einstieg des französischen Investors Christian Mars ausgesprochen. Der wollte sich da einfach beteiligen, hat da ein bisschen mit Geld gewedelt. Die haben das abgelehnt und jetzt müssen sie halt beweisen, dass sie aus eigener Kraft die Modernisierung schaffen.
Ja, lass uns ein bisschen über die negative Entwicklung oder die Kritik an diesen Projekten sprechen, also Investitionsstau oder die Notwendigkeit, neue Bergbahnen wieder aufzustellen, ist das eine, aber ich kann mir auch vorstellen, dass andere Menschen sich weniger freuen und es verstärkt Kritik gibt über den Ausverkauf der Heimat.
Ja, das ist in der Schweiz immer so ein bisschen Thema, Ausverkauf der Heimat. Man wünscht sich, dass alles in Schweizer Hand bleibt, aber das klappt halt nicht immer. Eben deshalb gibt es Kritik über den Einstieg ausländischer Investoren, aber die bewegen halt auch viel. Ohne die wird es zum Teil halt auch nicht klappen. Das muss man halt schon auch so sehen. Dann gibt es natürlich die Bedenken auch von Ökologen. Künstliche Beschneiung, die erfordert natürlich sehr viel Wasser. Wasser, das teils nur sehr knapp vorhanden ist. Da kann es schon sein, dass gewisse Orte da mit ihren Ressourcen ein bisschen aufpassen müssen. Ja, und die Berge werden halt auch zunehmend zugebaut und verlieren ein bisschen ihren Reiz, wenn man da jetzt viel hinbaut. Aber das ist ein grundlegendes Problem des Tourismus. Ja, man schafft Wertschöpfung und Verdienstmöglichkeiten, aber halt auch Probleme. Touristische Entwicklung ist halt ein Balanceakt, ja.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Sag mal, Immobilien hast du gerade schon angesprochen. Was heißt das denn für die Immobilienpreise vor Ort?
Ja, also die Immobilienpreise.
Teurer, oder?
Ja, also während der Pandemie sind die ja massiv angestiegen. Die durchschnittlichen Preise für Ferienwohnungen waren zuletzt bei rund 13.000 Franken pro Quadratmeter. Das ist schon ordentlich. Es gibt aktuell, soweit ich das beurteilen kann, eine gewisse Stagnation bei den Immobilienpreisen. Sie sind aber immer noch im Vergleich zu anderen alpinen Ländern sehr, sehr hoch. Und eine Rückkehr zu den Preisniveaus früherer Jahre ist aktuell noch nicht zu erwarten.
Aber es muss sich ja lohnen, sonst würden ja diese vielen Milliardensummen nicht in die Berge fließen. Also die Investoren setzen darauf, dass das in Zukunft schneesicher ist und touristensicher. Und der Schnee kommt, ob technisch erzeugt oder natural sozusagen. Und dann viele Menschen dort die Bergbahn befüllen und die Hotels eben warm sind und nicht kalt, die Betten.
Ich denke schon. Also eben, ich hatte auch argumentiert, es geht künftig ohne technische Beschneiung sowieso nicht mehr. Also selbst für die hohen Orte, die eine gewisse Schneesicherheit haben. Schneesicherheit ist die Voraussetzung, dass du auch ganz sicher warme Betten hast. Aber es geht halt nicht nur um Klima, weil du hast halt sehr, sehr viele Skifahrer auf den Pisten, die bewegen sehr viel Schnee. Die wollen wegen der saftigen Preise auch ordentliche Schneequalität haben, keine Steine auf den Pisten und irgendwelche Sachen. Deshalb braucht es auch in höheren Lagen künstliche Beschneiung und die muss halt finanziert sein.
Aber diese Investoren gehen schon davon aus, dass sie ein Ganzjahresgeschäft anpeilen. Also die bauen jetzt nicht die Berge um und auf wegen der Skifahrerinnen und Skifahrer, sondern es ist ein Ganzjahresgeschäft, oder? Also wir werden sehen, dass diese Resorts das ganze Jahr laufen.
Ja, das ist ja zum Teil jetzt schon so. Ich denke, der Wandel passiert vor allem bei den tiefer gelegenen Gebieten, die jetzt halt, weil sie halt kaum noch Schnee haben, verstärkt Sommeraktivitäten, klassische Sommeraktivitäten forcieren müssen, die auch eine längere Sommersaison haben, wenn du so möchtest. Natürlich wollen auch große Resorts im Sommer Touristen anziehen, aber man muss ganz klar festhalten, das Wintergeschäft ist in den Alpen um ein Vielfaches und wirklich nicht übertrieben ein Vielfaches lukrativer als das Sommergeschäft. Das heißt, die großen Wintersportorte werden natürlich versuchen, die Leute vor allem im Winter zu sich zu locken und da zu halten.
Und wo kommen die alle her? Also mit Schweizer und Schweizerinnen wird das nicht zu füllen sein. Also du hast die Amerikaner schon erwähnt, die dann natürlich auch durch diese Pässe dann verstärkt in die Schweiz kommen, weil sie diese Tickets dann bei ihren lokalen Anbietern kaufen können. Das Geschäft mit China hat wahrscheinlich auch wegen der Pandemie und danach ein bisschen gelitten, aber das sind natürlich alles Regionen, mit denen oder mit deren Menschen kann man die Betten nicht füllen.
Ja, also die Chinesen kommen, glaube ich, eher selten zum Skifahren. Das wären dann so eher die Sommertouristen, wie die Inder auch. Also die Amerikaner, die Briten, die Holländer, die Nachbarländer, das sind die, die ja hauptsächlich im Winter kommen. Und jetzt während der Pandemie hat es ein bisschen das Bild verfälscht. Da war die Nachfrage ja extrem hoch aus der Schweiz und jetzt fällt die Nachfrage aus der Schweiz ein bisschen zurück, aber nicht so dramatisch, weil die wird ja kompensiert eben mit wieder stärkerer Nachfrage aus dem Ausland und primär eben aus dem US-Markt, der sich sehr, sehr stark
entwickelt. Aber für Menschen aus dem europäischen Ausland ist Skifahren in der Schweiz auch nicht gerade günstig.
Nee. Also wie gesagt, die Zahl der Deutschen oder auch Italiener oder so, die nimmt natürlich ab. Die haben auch Alternativen im Alpenraum, im eigenen Land oder in Österreich, wo es unter Umständen auch ein bisschen günstiger sein kann. Aber es kommen doch auch immer noch sehr viele Deutsche. Sie sind immer noch die Nummer eins der ausländischen Kundengruppen. Das darf man nicht vergessen.
Und wenn wir über Kosten sprechen, werden die Skipässe denn jetzt noch teurer werden? Also manchmal geistern dadurch die Medienzahlen von bis zu 200-300 Franken. Für die Tageskarte, dann heißt es oft, ja, in ein paar Jahren, in 10 Jahren könnte es eventuell so viel sein. So viel zahlen wir zum Glück noch nicht. Aber ist das der Trend, dass Skifahren immer, immer, immer teurer wird?
Ja, davon sind wir ja jetzt zum Glück noch weit entfernt. Diese Zahl mit den 200-300 Franken, die hat der Rito Gurtner, haben wir vorhin schon erwähnt, der Chef der Weißen Arena in Laax, mal in die Runde geworfen. Und es kann sein, dass an den absoluten Top-Spots mit sehr vielen vermögenden Kunden solche Preise vielleicht mal kommen, ich rechne aber nicht damit. Weil Schweizer, selbst Vermögende, die sich das leisten können, würden das einfach nicht akzeptieren. Und der Franz Juhlen im Interview, das wir vorhin auch schon kurz erwähnt haben, der hat ja auch gesagt, dass er nicht damit rechnet, dass zum Beispiel in Zermatt, wo ja auch recht viele Vermögende Ski laufen, die Tageskarte künftig 200 bis 300 Franken kosten würde. Also es wird tendenziell schon ein bisschen teurer, das hängt aber vor allem mit den Betriebskosten zusammen. Und dann gibt es natürlich die dynamischen Preise, wo es dann sein kann, dass an sehr nachfragestarken Tagen der Preis schon mal recht stolz wird, aber dafür an anderen Daten die Preise auch relativ tief ist. Wer dann halt zeitlich flexibel ist, kommt gut weg. Verloren haben, wie so oft, die Familien, die halt an gewisse Daten gebunden sind. Skiferien in der Sportwoche, die sind dann schon sehr teuer. Die könnten möglicherweise sich dann für eine Auslandreise entscheiden. Aber Skifahren ist immer noch der Sport unserer Nation, ja. Viele Leute wollen das einfach und bezahlen dafür auch.
Jetzt sind wir schon mittendrin in den Tipps und Tricks. Hast du noch weitere Skiferien-Tipps, die du uns geben kannst? Gibt es schon Orte, die schon ausgebucht sind oder wo der Schnee besonders gut sein wird? Was kannst du uns sagen?
Nee, ich will hier keine Werbung machen oder mich geografisch da auf irgendwelche Tipps versteifen. Ich denke eben, wo wir es schon von den Kosten hatten und gerade für Familien, die müssen da halt natürlich ein bisschen gucken, dass ihr Skiplausch da nicht ruinös wird. Und denen kann man Frühbucherrabatte, wo sie verfügbar sind, empfehlen. Wenn es geht, außerhalb der Hauptzeiten halt vielleicht Skilaufen. Wenn es eben nicht geht, dann vielleicht auf kleinere Skigebiete setzen, wo die Skipässe und Hotels meist etwas günstiger sind. Davon gibt es ja doch auch noch einige. Preise vergleichen, Familienrabatte rausholen, vielleicht nur Halbtageskarten nehmen, wenn man nicht gleich schon morgens früh auf der Piste stehen will. Da gibt es immer Möglichkeiten, die Kosten ein bisschen runterzuschrauben. Also wie immer beim Reisen, gute Planung ist halt wichtig.
Du bist ja nicht nur Wirtschaftsjournalist, sondern hast auch viel Expertise im Reisejournalismus. Welche Regionen sind denn besonders beliebt in der kommenden Saison?
Bei den Alpengebieten in der Schweiz ist es eigentlich immer Graubünden, Wallis und Berner Oberland. Das sind so die drei Eckpfeiler. Ich habe gehört, dass vor allem Graubünden sehr stark nachgefragt sein soll, aber das habe ich jetzt von Ferienhausvermittlern. Weiß nicht, ob das dann wirklich auch auf die ganze Schweiz so anwendbar ist. Also da will ich mich nicht allzu sehr festlegen. Was klar ist, dass die Nachfrage sicher da sein wird. Und letzte Woche hatten wir den ersten großen Schneefall in der Schweiz. Und da haben wir gleich vernommen, dass es einen sprunghaften Anstieg von Reservationen für die Wintersaison gab. Das hat die Vorfreude angekurbelt.
Und was heißt das jetzt? Sind jetzt manche Regionen ausgebucht oder nicht?
Ja, nicht so pauschal. An beliebten Destinationen wie Zermatt oder Davos sind zahlreiche Unterkünfte in den Spitzenzeiten, Weihnachten, Neujahr oder Sportferien schon ausgebucht. Eben, wer früh bucht, gewinnt. Wer spät bucht, muss dann halt Kompromisse in Kauf nehmen. Aber Plätze findet man meistens schon noch.
Thank you.
Jean-Claude, danke dir für deine Insights. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke dir, bis zum nächsten Mal.
Danke auch.